Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.5. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Solektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und mein heutiger Gast ist Gertraud Klemm mit ihrem neuen Buch Einzeller. Gertraud Klemm hat sich mit all ihren Büchern, Artikeln und Reden den Ruf erarbeitet, eine der wichtigsten feministischen Stimmen des deutschsprachigen Literaturbetriebs zu sein. Und nun hat sie mit ihrem neuen Roman Einzeller ein Buch vorgelegt, das keine geringere Frage stellt als: Wem gehört der Feminismus? Heute sprechen wir über die erbitterten Kämpfe auf Social Media und ob es so etwas wie eine Frauenbewegung heute überhaupt noch geben kann. Ich freue mich auf das Gespräch. Wir fangen wie immer an. Ich fange immer meine Podcasts an, indem wir über das Cover reden, weil die Hörerinnen können das Cover ja leider nicht sehen. Wir haben hier einen türkisblauen Hintergrund, durchbrochen von weißen Linien. Es könnten Wellen sein, es sind Spiralzeichnungen drauf. Was ist denn das?
Das ist eine Dünenlandschaft.
Das ist eine Dünenlandschaft?
Ja, eine sehr abstrahierte Dünenlandschaft. Und das ist dem alten Titel geschuldet, der von Corona geschluckt wurde, nämlich die vierte Welle. Also eigentlich hätte das Buch die vierte Welle heißen sollen, weil es die vierte Welle der Frauenbewegung anstößt. Und war auch sehr lang Titel und dann kam Corona und dann haben wir gesagt, das ist so nah an diesen ganzen Wellen, was vielleicht jetzt eher anders wäre, aber ja, das ist halt, ich wollte dann, dass die Welle zumindest noch im Cover irgendwo ist.
Okay, na, das ist ein schönes Geheimnis, das du uns verrätst, weil es ist ja interessant, eine Welle. Okay, das hat was mit dem alten Titel zu tun. Reden wir mal über den neuen Titel. Das Buch heißt jetzt nicht die vierte Welle zum Glück, sondern es heißt Einzeller. Was bedeutet der Begriff Einzeller, und zwar im Zusammenhang mit diesem Buch?
Ja, also im Biologischen bedeutet das, dass ein Lebewesen nur aus einer einzelnen Zelle besteht und damit zurechtkommt. Und ich habe ihn als Metapher für die fehlende Solidarität zwischen Frauen verwendet, weil ich glaube, dass wir uns nicht zusammentun, und würden wir uns zusammentun und einen großen Organismus bilden, dann würden wir mehr weiterbringen.
Also du hast irgendwann mal eine Stelle in deinem Buch, wo du es so beschreibst, es ist wie lauter einzelne Einzeller sozusagen, eine Amöbe ohne Hirn, ohne...
Ein Schleimpilz, ja.
Genau, ein Schleimpilz. Ein Schleimpilz, ist aber möglich, dass ein Schleimpilz auch verbindet, aber nur in bestimmten, zu bestimmten Zwecken, oder?
Zu Fortpflanzungszwecken. Sie kriegen ein chemisches Reizsignal und dann kriechen sie zusammen und machen so einen Schleimpfropfen, der wie so ein Schwammerl ausschaut, der dann Sporen bildet, und dann fallen die Sporen raus und dann gehen sie wieder auseinander. Aber so, zu diesem Zweck, das finde ich echt recht spannend, weil sie sind so unansehnlich, aber ich finde das echt ganz, ganz eine tolle Metapher. Zu diesem Zweck tun sie sich zusammen. Ja,
ja, also wir starten mit dem Buch auch ein bisschen mit einem Zusammentun, und zwar fünf Frauen tun sich zusammen und ziehen in ein altes Haus. Also sie renovieren gar nicht so richtig, sie putzen eigentlich mehr eine alte Schule. Wer zieht denn da ein? Vielleicht magst du uns die Personen kurz vorstellen. Es gibt ja, glaube ich, zwei, die sehr Protagonisten sind, und es sind aber fünf Frauen, die da zusammenziehen. Wie müssen wir uns die vorstellen?
Genau, das sind Frauen aus meiner Meinung nach aus drei Generationen. Also die beiden Hauptprotagonistinnen sind die Simone, die ist ungefähr 60, und die Lilly, die ist 24, die ist Studentin. Und dann gibt es noch drei Frauen, die Eleonora, die Maren und die Flora. Die sind, die finden sich, die haben jetzt nicht, die haben jetzt eher eine untergeordnete Rolle, aber spielen halt auch ihren Part. Und die ziehen zusammen und gründen eine WG, die heißt Bienenstock. Und in der WG hat dann jede so ihre Rolle. Und für mich sind die so stellvertretend für feministische Strömungen oder für Generationen oder für so Typen, für so feministische Typen.
Warum heißt die WG Bienenstock? Wer ist auf die Idee gekommen? Also in deinem Buch natürlich bist du auf die Idee gekommen, weil du hast das Buch geschrieben, aber du hast diese Idee ja jemandem zugeschrieben. Was bedeutet in dem Fall Bienenstock?
Genau, also diese Idee hat die Marin, und sie stellt sich halt so schön vor, diesen Zusammenhalt, den es in einem Bienenstock gibt es ja, die sind ja total bedingungslos füreinander da, die Bienen, und sind rein weiblich, und die Drohnen, die Männchen, die kommen echt nur für den Geschlechtsakt her und werden dann nicht mal mehr ernährt und müssen dann verhungern. Also es ist ein bisschen eine sehr, sehr krasse feministische Parabel eigentlich.
Ja, und auch die fleißigen Bienen natürlich.
Richtig, fleißig sind sie auch, und sie haben alle einen Stachel und sie sind bereit, mit diesem Stachel zu kämpfen. Ja. Also es ist so eine Metapher für gelebte Solidarität im Tierreich.
Simone kriegt das schönste Zimmer, das Direktionszimmer, das ehemalige, weil das war eine alte Schule, wo sie da einziehen. Sie war ja schließlich auch mal Lehrerin, also es passt ganz gut. Wie müssen wir uns Simone denn so vorstellen? Wenn du eine kurze Zeit hast, um sie zu beschreiben, was fällt dir als Erster zu Simone ein?
Sie ist eine sehr große, sehr ehrfurchterregende Frau. Sie schaut ein bisschen böse aus, unter Anführungszeichen, ein bisschen streng. Sie ist nicht hübsch gemacht. Sie ist so, wie ich mir eine gestandene Feministin mit einer unglaublichen Power vorstelle, die einfach richtig eine große Überzeugungskraft hat. Und ich habe auch sehr lange gesucht, dass ich diesen Körper von der habe. Das ist immer recht spannend, wie lange ich brauche, um mir die Gesichter vorzustellen. Aber so eine große, sehr oft in blaue und grüne Gewänder gehüllt. Also das ist für mich auch sowas. So ein Wasser, wie so eine Wasserhexe, schaut sie ein bisschen aus.
Also keine adrette alte
Nein,
Dame im Kostümchen mit zurechtgemachten Haaren und dezent geschminkt, sondern
sehr charakterstark.
Ja. Mhm, genau. Also ich habe sie mir so vorgestellt, sie war sicher eine Freundin von Johanna Donal oder hat wahrscheinlich sogar für Johanna Donal immer wieder auch gearbeitet. War eine Feministin der ersten Stunde, eine Kämpferin, die mit den Jahren halt einfach älter geworden ist und jetzt sehr oft die Welt nicht mehr versteht. Das wird sie jetzt natürlich nie so zugeben, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Aber für sie ist alles viel komplizierter geworden, nämlich ihr Lebensinhalt oder ihr Lebensthema, der Feminismus. Der ist nicht mehr so einfach wie in der Zeit, als sie jung war, als sie quasi regelmäßig auf der Straße war oder zu feministischen Themen gearbeitet hat. Hat Simone recht? Ist es wirklich so kompliziert geworden?
Also was Simone schon macht, ist, dass sie seit den 70ern dem Feminismus dabei zuschaut, wie eigentlich nichts mehr Weltbewegendes weitergeht. Also das ist das, was ich auch so betrachte. Ich bin 10 Jahre jünger als Simone und mir wäre auch schon ungeduldig, weil sich an diesen Eckdaten so wenig ändert. Also wir haben immer noch, was Besitz und was Geld und was Macht betrifft und was Kirche betrifft, also diese Grundpfeiler einer Gesellschaft sind eigentlich immer noch in Männerhand. Und auf der anderen Seite haben wir diesen jungen und queeren und Netzfeminismus, der wahnsinnig gerne um Begrifflichkeiten streitet, der sich mit allem solidarisiert, mit allen, also das kann gar nicht exotisch genug sein, man muss sich mit allen solidarisieren, mit Sexarbeiterinnen, mit Kopftuchträgerinnen, mit allen. Und das ist irgendwie so etwas, das ist eben dieser intersektionale Feminismus. Und der ist für Altfeministinnen teilweise schwer zu verstehen. Also eben auch für Simone. Mhm. Ich sage gleich dazu, ich bin nicht Simone. Also ich schaue einfach nur, wo die Gräben verlaufen, und habe mich in diese Gräben hineingesetzt und versuche aus diesem Graben so eine Kriegsberichterstattung zu liefern.
Ja. Du hast es ja schon dezidiert gesagt, ich habe es auch nicht angenommen, aber es ist vielleicht auch wichtig, es nochmal zu betonen, du bist nicht Simone, du hast Simone erfunden und du hast auch kein Sachbuch geschrieben über den Status quo der Frauenbewegung, sondern du hast das Ganze in einen ziemlich raffinierten Roman gepackt. Es gibt ja die zweite Frau, die Lilly, Und ich war sehr froh über diese zweite Frau, weil es einfach eine andere Perspektive reinbringt. Eine Perspektive, die mir natürlich auch nicht mehr so nahe ist. Ich bin auch ja eher Generation Simone inzwischen. Du hast diese junge Frau reingeschrieben, die eine andere Generation vertritt, ein anderes Verständnis, durchaus auch sich als Feministin bezeichnen würde. Schlägt dein Herz für beide? Du hast beide erfunden, du bist die Mama von beiden sozusagen. Hast du beide gern?
Ja, ja, wobei die Lilly schon, also wenn hätte ich eine Tochter, würde ich hoffen, dass ich sie nicht so erzogen hätte, weil sie sehr naiv ist. Also sie ist eine Jungfeministin, sie ist sehr schnell im Ally sein, sie postet sehr schnell, also sie ist so eine Netzfeministin, die alles irgendwie von der Theorie kennt, aber eigentlich nichts wirklich gelesen hat und auch noch nicht genug erlebt hat, sage ich jetzt mal, um diese ganze Bandbreite der feministischen Notwendigkeiten zu verstehen. Aber wie gesagt, sie liegen mir beide im Herz, weil sie beide für Generationen stehen, die ich sehr gerne versöhnt sehen würde, im Sinne einer Weiterbewegung.
Die Lilly kommt ja aus einem sehr konservativen, guten Haus. Der Papa hat irgendwie Geld, möchte seine Tochter eigentlich gerne auf Händen tragen, sieht sie trotzdem in diese abgewrackte Schule. Was leitet sie? Warum macht sie das?
Ja, sie möchte Feministin sein. Also sie möchte das leben, was sie predigt und das, was sie gefällt. Und für sie ist Feminismus was Schickes. Das unterscheidet die Generationen, weil Feminismus ja jetzt irgendwie salonfähig geworden ist. Ja. Das war in den 70er, 80er nicht so. Da hattest du als Feministin einen ganz schweren Stand, auch in den Medien und in der Öffentlichkeit. Und dieses Stigma gibt es ja in der Form nicht mehr. Aber wie gesagt, sie versucht es zu leben und das geht halt im Bürgerlichen bei Papi nicht. Und ich mag aber dieses Bürgerliche so gern. Erstens, weil ich mich gut auskenne in dem Milieu und zweitens, weil ich glaube, dass das sehr verführerisch ist, dieses heteronormative, geordnete, ein bisschen katholische. Also das ist schon etwas, was im Privaten ja weitergegeben wird, auch wenn du glaubst, du brauchst es nicht und du lehnst es ab, diese ganzen Rituale, die an dir gemacht werden, was du so siehst und mitkriegst von der Gesellschaft, das wirkt ja in dir weiter.
Ja, was ich immer so als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, habe ich mich so gefragt, was war bei dir beim Schreiben zuerst da? Der Wunsch, über diese Debatte einen Roman zu schreiben oder diese beiden Figuren, die so aufgeblitzt sind bei dir, wo du dachtest, da erzähle ich jetzt eine Geschichte. Aber was war sozusagen der Antrieb?
Na, ganz ein anderer. Also ich habe eigentlich ich war in El Hierro auf einer Insel und habe dort meinen Plot gekreist. Anders kann man das nicht sagen. Es war ganz, ganz grandios für den Dreiteiler, in dem es wirklich um eine feministische Revolution geht. Und ich wollte diese fünf Frauen echt eine Revolution anzetteln lassen und habe deswegen sind doch die ganzen anderen Typen drin und habe das ursprünglich auch aus sechs Perspektiven geschrieben. Also ganz, ganz großes, ganz
großes Kino.
Ganz großes Kino im Kopf und viel zu groß. Ist dann eben sowieso sehr schwierig gewesen. Und dann kam Corona. Und das muss ich schon sagen, das hat mich so desillusioniert und hat mir diese Revolution gestohlen. Corona hat meine Revolution gestohlen. Und dann habe ich halt doch die Revolution scheitern lassen müssen. Ne?
Also du hast im Grunde einen sehr realistischen Roman geschrieben.
Ja, es ging nicht mehr. Ich konnte diese Fahne nicht mehr, also ich konnte das nicht mehr hochhalten. Es ist auch das Schwierigste beim Schreiben. Ne? Also wenn du ideologisch oder wenn du dir was vorstellen willst, deine Entwicklung oder etwas, was die Gesellschaft nicht zusammenbringt, musst du es ja im Kopf zusammenbringen. Und wenn rundherum alle Frauen wieder zu Hause die Kinder betreuen und die Männer in den Slimfit-Anzügen einfach für die Wirtschaft Pandemiepolitik machen, ist mir einfach echt der Schmäh vergangen. Ja.
In deinem Roman, du hast das ja auch schon angesprochen, ist ganz wichtig, die sozialen Medien. Haben die wirklich alles verändert? Also die ganze Empörung, wie du gesagt hast, von den jungen Feministinnen sind ins Netz verlagert, mehr oder weniger. Aber auch die Kämpfe innerhalb der Bewegung sind auch ins Netz verlagert. Ist das so ein wichtiger Punkt?
Ich glaube schon, weil jetzt jede eine Stimme hat. Und jede kann sich diese Stimme nehmen und kann diese Stimme und kann das, was sie zu sagen hat, in die Welt hinausschreien. Das war vor 20 Jahren nicht so. Vor 20 Jahren musstest du Journalistin sein, Autorin oder Politikerin oder was auch immer.
Oder du musstest zumindest auf die Straße gehen. Das muss man jetzt ja auch
nicht mehr. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Genau. Oder du musstest auf die Straße gehen, damit du deine Stimme äußern kannst. Jetzt geht das recht bequem von der Couch aus. Und ich unterstelle jetzt mal, dass viele von diesen Stimmen nicht besonders authentisch sind. Also ich glaube, dass es ganz viel mit Individualität zu tun hat, wie ein Make-up, wie so ein Meinungs-Make-up, dass du besonders links sein möchtest, dass du besonders feministisch sein möchtest. Da kannst du dir einfach so wie ein Outfit, kannst du dir diese Identität drauf schminken. Ja? Und das halte ich für sehr gefährlich, weil es nicht hinterfragt werden, diese Wahrheiten, die da skandiert werden, und sie werden auch nicht gelesen. Und es gibt auch relativ wenig Fakten dazu. Also ja. Ich glaube, das ist sehr gefährlich, ja, weil es zur Lagerbildung führt, ohne dass eigentlich eine persönliche Betroffenheit da ist, ohne dass wirklich eine Recherche da ist, ohne dass Fakten geprüft werden, wird Meinung gemacht und Krieg geführt.
Lass uns noch mal kurz über die Medien reden. Die Simone hat eine sehr seltsame Idee, die ich am Anfang eigentlich nicht nachvollziehen konnte, warum sie das macht. Sie meldet diese WG, diese Frauen-WG, also den Bienenstock, an für ein Talk-Format im Fernsehen. Nennt sich Big Sister, in Anlehnung an Big Brother, nehme ich an. Und was passiert da? Und meine zweite Frage wäre natürlich, warum macht Simone das? Sie ist doch ein Profi, sie ist doch ein Medienprofi und sie weiß, was passieren kann.
Ja, aber also sie glaubt ja dann doch noch, sie ist ja doch noch hoffnungsvoll. Ne? Also sie will ja eigentlich eine kleine Revolution anzetteln, die mal größer werden
soll. Das heißt, es ist eine Diskussionsveranstaltung, wie muss man sich das vorstellen?
Ja, dass diese Frauen aus dieser WG um einen Tisch sitzen und kochen und dann bekommen sie Gäste und Gästinnen und dann sprechen sie über Themen und das Ganze ist deswegen so verlockend für Simone und für mich eigentlich auch, dass wenn das richtig gut gemacht ist und nicht auf Krawall gebürstet ist, dann wäre das so ein Format, wo eine Diskussion stattfinden kann, vielleicht eine kleine Faktenlage, also wie einfach hochwertige Diskussionen im deutschen und teilweise auch im österreichischen Fernsehen manchmal gibt, wo du wirklich sagen kannst, ich bilde mir da jetzt meine Meinung, das ist nicht nur sensationsgeil und voyeuristisch und nicht nur dazu da, dass die Frauen sich den Schädel einschlagen und wir schauen zu, sondern es ist wirklich zur Meinungsbildung geeignet, so wie früher so ein Club 2. Mhm. Und ich glaube, dass dieses kurze Posten, diese schnellen, bunten Wahrheiten, ja, diese TikTok-Filmchen, das verführt einfach, aber ein längeres Gespräch bildet auch. Und ich glaube, sie möchte einfach, dass mehr geredet wird und weniger gepostet wird. Mhm. Und ich möchte es eigentlich auch. Da sind wir uns einer Meinung, wir zwei. Und natürlich sieht sie die Gefahr nicht in erster Sekunde, weil ich finde auch, also sie wird überredet von einer Sendechefin, die sagt, ja, Feminismus wird doch auch Spaß machen dürfen und Niveau wird doch auch Spaß machen dürfen. Und das wäre ja eine Entwicklung, die ja auch mal ginge, theoretisch, oder? Ja. Das heißt ja nicht, dass alles immer schrecklicher und schlechter werden muss und das Fernsehen immer tiefer werden muss. Ja, es könnte ja auch sein, dass jemand mal herkommt und sagt, hey, machen wir mal ein niveauvolles feministisches Talkformat. Aber auf die Idee kommt niemand.
Und das funktioniert ja auch nur bedingt. Also Simone scheitert auch ein bisschen. Das werden wir natürlich jetzt nicht verraten, was dann passiert. Das ist natürlich auch ein bisschen, sie läuft auch ein bisschen in eine Falle, würde ich sagen. Lass uns noch ein bisschen über die Beziehungen außerhalb reden. In deinem Buch gibt es auch relativ viel Sex, finde ich.
Es gibt immer viel Sex in meinen Büchern.
Das ist super. sowohl Lili als auch Simone sind nach außen orientiert. Also Simone hat einen Liebhaber, darf man das überhaupt nicht verraten, sicher, im Buch? Oder spoilern wir dann? Die hat einen Liebhaber, das kann man sich wahnsinnig gut vorstellen und man hasst sie dafür, dass sie den hat, aber eigentlich verstehe ich sie auch irgendwie. Verstehst du sie auch?
Ja, es ist so ein ÖVP-Urgestein, den sie aus Kindheitstagen kennt, den sie nicht losgeworden ist, mit dem sie auch ein Schicksal verbindet. Und das ist natürlich schon, also ich habe einen Satz da drin, der heißt, der Feminismus hat die Rechnung ohne die Geilheit gemacht. Und das ist natürlich, diese sexuellen Beziehungen, die haben, die sind halt politisch nicht auf der Höhe, auf der die beiden in ihrem Intellekt eigentlich sind, ja, sondern also das ist ja das, was ich glaube, dass das Private, das Sexuelle, dieses Familienbild etc. sich viel langsamer entwickelt als unser intellektueller Status und dass wir halt nicht das leben, was wir denken oder das sehr schwer können, weil wir das dann zusammen machen müssen. Das ist diese alte Geschichte vom Politischen im Privaten und umgekehrt. Mhm. Und für die Lili gilt dasselbe. Die hat auch einen Partner, der eigentlich ein Arschloch ist, ja, und tauscht einen sehr netten Partner gegen das Arschloch ein. Und das ist halt auch so eine Sache, das passiert.
Ja, es geht um den Sex.
Auch, es sind einfach so Weichenstellungen im Leben, die nicht der Intellekt macht, sondern der Körper.
Lass uns noch ein bisschen über die Amöben reden, über die Einzeller. Du hast einen sehr eindrucksvollen Satz in deinem Buch, den kennen wir natürlich alle, solche Überlegungen kennen wir, aber trotzdem finde ich es wichtig, es sich immer wieder vor Augen zu führen. 51% der Menschen, die überall schlechter gestellt sind und die es trotzdem nicht schaffen, gemeinsam auf die Barrikaden zu gehen. Also wenn man so drüber nachdenkt, ist man eigentlich total ratlos. Was muss noch alles passieren oder wie lang muss es weiter passieren? Ungleiche Bezahlung, ungleiche Machtverteilung, Altersarmut, sexuelle Gewalt. Insbesondere beklagt Simone diese Generation zwischen 30 und 60-Jährigen. Wo sind die? Mhm. Also sie fragt sich selber, das sind nicht die Altfeministinnen, das sind aber nicht die ganz Jungen, die nachkommen, in welchem Feminismus auch immer, sondern die dazwischen. Warum haben die keine Angst vor Abtreibungsstrafen, vor Altersarmut? Warum sind die nicht mobilisierbar?
Das kann ich nur vermuten. Also ich glaube, dass sie nicht politisiert wurden. Das ist ja auch ein bisschen meine Generation. Also so ab dem Geburtenjahren 70, würde ich sagen, 65, 70 bis 95, 90 so ungefähr. Diese Generationen haben wirklich geglaubt, sie müssen sich um nichts mehr kümmern. Die haben sich in Sicherheit gewogen und hatten quasi dieses juristische Rüstzeug, was wir von Donald geerbt haben, und haben also das natürlich auch von dem profitiert. Also was die Bildung betrifft und so, ist uns das ja großartig gelungen, finde ich. Und was die rechtliche Grundlage betrifft von unseren Familien, wie das jetzt funktioniert, ist uns das auch super gelungen. Wo es nicht gut gelingt, ist bei dieser Verteilung von Macht und Geld, meiner Meinung nach. Da tut sich relativ wenig. Und beim Geld ist jetzt noch was dazugekommen, dass das Pensionssystem jetzt auch noch die Frauen in die Altersarmut schickt. Also es ist eigentlich schlechter geworden. Und das wird aber nicht ventiliert und nicht gebildet. Also ich habe das Gefühl, wir haben am allerwenigsten Bildung, weil wir hatten die sozialen Medien jetzt auch nicht. Die Jungen bilden sich über die sozialen Medien, sind irrsinnig gut versorgt, theoretisch, mit Artikeln und mit knalligen Postings, mit Wahrheiten, mit Statistiken, das geht alles.
Mit Podcasts.
Ja, mit allem Möglichen, mit Literatur. Aber unsere Generation hatte wirklich relativ wenig feministische Literatur, ein paar Klassiker, aber eben keine Bildung. Das musstest du dir selber holen und selber zusammenkratzen. Und es ist auch gar nicht so leicht gewesen. Es gab sehr wenig bekennende Feministinnen. Es war wirklich eine Überwindung, Feministin zu sein. Also in meiner Generation war es definitiv. Mhm. Also ich bin in meiner Schule ausgelacht worden, weil ich einen Vortrag gehalten habe, eine Rede gehalten habe, mal beim Wettbewerb über Feminismus. Es hat gereicht, ja, 3 Jahre, dass man mich verarscht, weil ich mich als Feministin bezeichnet habe. Also das war natürlich nicht so lustig wie heute, glaube ich, aber noch eine leidvolle Erfahrung. Aber ich glaube schon, dass wir keine Bildung haben und dass uns das nicht mitgegeben wurde und dass wir halt in Sicherheit gewogen sind.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Was auch noch ein total interessanter Aspekt in deinem Buch ist, und da habe ich auch viel über mein eigenes feministisches Leben nachgedacht. Ich bin Jahrgang 67 und ich war als Studentin in einer feministischen Frauengruppe und bin dann aber mit 19 schwanger geworden. Auch damals gab es schon einen tiefen Graben zwischen heteron Frauen, die sich vom Patriarchat schwängern lassen, dann auch noch einen Sohn kriegen. Und den anderen Feministen. Also ich bin eigentlich rausgekippt damals aus diesen Strukturen oder eigentlich auch rausgekippt worden, würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Und auch in deinem Buch kommt das als Thema vor, dass sozusagen Kinder irgendwie auch immer noch der Knackpunkt sind für jede Frau. Das ist diese brutale Liebe zu den Kindern und die Kinder sind die Weichsteller jeder Revolution, hast du in deinem Buch geschrieben. Und ich glaube, dass das ein sehr wahrer Satz ist. Aber diesen Graben gab es auch damals schon.
Und den gab es, glaube ich, immer schon in Wirklichkeit. Es gab verschiedene Gräben, aber also wie gesagt, es gab auch den Graben zwischen den Hetero-Frauen und den Lesben. Also die Feministinnen der 60er Jahre und der 70er Jahre haben gesagt, wenn du richtig Feministin bist, dann gehst du mit gar keinem Mann mehr ins Bett. Also da gab es schon ganz tiefe Gräben und natürlich gab es da aber auch andere, muss ich schon sagen, die zusammengehalten haben, wie zum Beispiel im alten Schlachthaus in der Arena, wo sie dann so Kinder, Kinderladen gegründet haben und sich gegenseitig auf die Kinder aufgepasst. Also da gab es schon, also das muss ich schon sagen, Mütter sind untereinander oft sehr solidarisch. Und ganz, ganz, also ganz toll funktioniert die Solidarität zwischen Mutter und Tochter, meiner Meinung nach, und zwar über mehrere Generationen, vice versa. Also das ist eine Solidarität, die eigentlich sehr gefeiert gehört, ja, die aber total stigmatisiert ist, finde ich, weil es ist irgendwie total, also so wie die Mutter zu werden oder die Mutter zu brauchen und so weiter, ist
ja
total.
Ja, oder auch total, diese Mami-Kreise, die es dann gibt.
Genau,
so. Das ist ja auch was, was eher lächerlich macht.
Ja, aber es ist eigentlich, dieses Zusammenhalten ist ein Kernpunkt, ein matriarchales Prinzip.
Ja, du hast eben geschrieben, oder ich weiß nicht, wer das in deinem Buch jetzt sagt, Kinder werden eben niemals geopfert oder nur ganz, ganz selten, und darauf können sich die Männer halt so verlassen.
Schon, ja.
Du wirst nie dein Kind zurücklassen, um die feministische Revolution anzuführen.
Das wissen sie.
Das wissen sie.
Und das finde ich schon, recht erschütternd eigentlich, dass das immer die Frauen sind, die Kinder nicht zurücklassen.
Ja, weil die Männer lassen die Kinder zurück und ziehen in den Krieg, wie wir wissen.
Ja. Oder in die Wirtschaft.
Oder in die Wirtschaft, genau.
Ja, oder in die Politik. Also das ist ganz selbstverständlich und wird auch nicht geächtet. Und das hat dann was damit zu tun, dass wir diese Fürsorge nicht in den Mittelpunkt unserer Gesellschaft stehen haben, sondern die Kohle.
Es gibt noch einen schönen Satz, keine Angst, ich zitiere jetzt nicht die ganze Zeit dein eigenes Buch, die Leute sollen es ja selber lesen, aber es gibt einen wunderschönen Satz: Der Feminismus ist wie eine alte, kinderlose Tante, die niemand besonders gern hat, weil sie immer dasselbe plappert. Und ohne Verjüngung wird das nicht gehen.
Mhm.
Simone versucht es mit dieser WG, sie versucht eine Verjüngung, die Lilly zieht ein, das wäre die Verjüngung. Sie beißen sich ein bisschen die Zähne aus, wie es ausgeht, wollen wir natürlich nicht verraten. Auch du wirst kein Geheimrezept haben, weil sonst würdest du hier nicht sitzen, sondern draußen auf der Straße stehen und eine Frauenpartei gründen. Was hast du davon in dein Buch reingepackt? Gibt es, also man kann viel lernen aus deinem Buch, aber könntest du auch ein Rezept runterbrechen?
Ich glaube schon, also ich glaube, dass Bildung ein Knackpunkt ist. Also ich glaube, dieses Tantenhafte, unter Anführungszeichen, also dieses Herablassende, wie auf diesen Feminismus geschaut wird, ist ja auch diesem Unwissen geschuldet, dass es mich selbst mal betreffen könnte. Also ich finde schon, dass man das wiederholen muss, auch auf die Gefahr hin, dass es unangenehm ist, muss die alte Tante immer wieder dieselben Wahrheiten wiederholen, nämlich richtige Wahrheiten, Zahlenmaterial, also Altersarmut, sexuelle Übergriffe, Prozente, Machtpositionen, Geldverteilung. Also das ist, ich finde, ein bisschen unangenehm sein ist okay. Also du musst irgendwie dein Geliebtwerden opfern. Aber was ich das Gefühl habe, was ganz gut funktioniert, ist der Humor. Mhm. Ist den Feminismus mit Humor zu betrachten, weil Humor ist ja auch eine Machtposition. Das beginnt gerade erst, dass Feminismus meiner Meinung nach mit humorvoll sein darf. Er war es immer schon. Also wenn man sich diese Auffeministen anschaut, die haben immer schon einen super Schmäh gehabt. Aber es darf halt nicht jeder Witze machen. Es darf immer nur die übergeordnete Instanz Witze machen, ne? Und das funktioniert ja jetzt, und ich habe das Gefühl, über Humor und über Unterhaltung kann man sehr viel Wissen vermitteln, so wie zum Beispiel über Serien The Handmaid's Tale. Ich finde, The Handmaid's Tale ist ein wahnsinnig guter Erziehungsfilm über die Wichtigkeit von körperlicher Selbstbestimmtheit und Schwangerschaftsabbruch und so, ne? Also das gehört ins Narrativ mit hineingenommen. Also ich finde, unsere Erzählungen müssen anders werden, dann wird das nicht mehr so stigmatisiert. Und ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass meine Bücher, also das würde ich von Ihnen verlangen wollen, ja, dass die das einlösen, dass die politisch sind, aber auch unterhaltsam sind und nicht nur knochentrockene Essays, was auch gut ist, aber wo du wirklich sagst, es wird dir eine Geschichte erzählt und die darf aber auch feministische Inhalte haben und ist deswegen nicht furztrocken und nicht frustriert und alle diese schrecklichen Begriffe, mit denen Feminismus immer verbunden wird, sondern eigentlich auch ermächtigend.
Was ich noch spannend finde, ist die Frage, in deinem Buch ist es ja ein relativ realistisches Szenario. Es gibt eine konservativ-grüne Regierung, die quasi bedroht wird. Es wird ein totaler Rechtsruck stattfinden. Was die Frauen in der WG, aber auch sonst die Frauen eint, ist der Kampf gegen diesen Rechtsruck. Wir haben gerade dieses Szenario vor uns, sage ich jetzt einmal, und es kann passieren, dass wir in 2 Jahren einen FPÖ-Kanzler haben. Ja, du verdrehst die Augen, ich verdrehe auch die Augen. Glaubst du, ist es dann vielleicht möglich, einen Kampf zu führen? Ich meine, wenn dann Wenn dann Abtreibung zum Beispiel verboten wird in Österreich, das kann man sich ja jetzt momentan nicht vorstellen, aber eigentlich kann man sich das schon vorstellen,
das
oder?
Das kann sehr schnell gehen, ja. Also es sind ja die Mehrheiten, es ist alles eine Frage der Mehrheiten im Nationalrat und alles eine Frage des katholischen Einflüsterns, was ja in der letzten Regierung Kurz massivst passiert ist. Ja. Das hat mich zum Beispiel total, also das habe ich nicht verstanden, ja, dass die Ministerinnen da hingehen und so eine Petition gegen Abtreibung unterstützen, die Frauenministerin und die Arbeitsministerin, und dass da kein Aufschrei kommt. Also dass da nicht die Frauen auf die Straße gehen und sagen, so, jetzt reicht's, Du bist hier und nicht weiter. Und das Gleiche, denke ich mir, hätte bei Corona passieren sollen. Also ich schaue nur zu, was in Polen und in den USA passiert, da hat es ihnen nichts genutzt. Da waren wahnsinnige Proteste. Es war zu spät. Es war 20 Jahre zu spät. Es hätte vorher demokratisch einiges passieren müssen. Und das ist das, was fehlt. Ich brauche jetzt nicht eine Frauenpartei. Ich finde eine Frauenpartei eigentlich total sinnvoll, ja. Aber es reicht eine Partei, die echte feministische Bedürfnisse erkennt und Ziele sich setzt. Und die gibt es nicht. Die gibt es nicht in der Form. Also wir bräuchten wirklich eine Partei, die diese Frauenagenda unter sich eint. Und das sind 51% der Bevölkerung. Und die haben schon meiner Meinung nach sehr ähnliche Bedürfnisse und Ziele, auch wenn sie, oder Ängste, ja, vielleicht, ich kann mir gut vorstellen, dass das ein großes politisches Potenzial hat. Und warum gibt es eine Impfgegnerpartei und eine Austrittspartei und eine Autofahrerpartei, aber keine Frauenpartei? Ich verstehe es nicht. Warum gibt es eine Bierpartei und keine Frauenpartei? Ich verstehe es nicht.
Ja, dann glaube ich, enden wir den Podcast mit den Worten, wir verstehen es nicht. Ich wünsche dem Buch wahnsinnig viele Leserinnen und Leser. Ich finde es auch total wichtig, dass Männer dieses Buch lesen.
Und besprechen.
Ich fände es total super, wenn das zum Beispiel in Schulen gelesen werden würde. Man kann viel lernen draus und man wird trotzdem wunderbar unterhalten. Es ist kein Gegensatz. Liebe Gertrud, ich danke für das Gespräch und ich wünsche dem Buch einen Riesenerfolg.
Danke.
Bevor Gertrud Klemm uns eine kurze Stelle aus ihrem Buch Einzeller vorliest, ein paar Tipps der Falter-Redaktion.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Klaus Nüchtern. Ich bin Literaturkritiker des Falter und habe Ihnen diesmal einen Roman aus Österreich und ein Sachbuch mitgebracht. Der Roman aus Österreich heißt »Wovon wir leben« und stammt von Birgit Birnbacher, einer Schriftstellerin, die relativ spät sozusagen ihren literarischen Weg gefunden hat, jenseits der 30 debütiert, davor eine Ausbildung zur Sozialausbilderin, Soziologie studiert, auch gelernte Optikerin und 2019 Bachmann-Preis-Gewinnerin. Nun liegt eben ihr dritter Roman vor, der wie die meisten oder eigentlich alle Bücher eingestandenermaßen nahe an der eigenen Autobiografie entlang geschrieben ist. Also die Frau ist jetzt so Ende 30, die leidet unter schweren Asthmaanfällen und sie hat gerade ihren Job verloren als Krankenschwester. Sie hat einer Frau das falsche Medikament gegeben, auf die allergisch reagiert hat. Sie ist kurz und gut ihren Job los und zieht jetzt wieder ins Innergebirge, wie das heißt. Also die Autorin stammt aus dem Pongau, in das Dorf ihrer Jugend zurück. Es stellt sich heraus, die Mutter ist offensichtlich zu einem Lover nach Italien verschwunden und der übergebliebene Vater, ein sehr etwas selbstmitleidiger, hypochondrischer Typ, erwartet jetzt einfach, dass sich die Tochter um ihn kümmert. Und das ist jetzt so auch das eine große Thema dieses Romans. Es geht darin einfach um Care-Arbeit. Also wie arbeiten wir? Was macht Arbeit mit uns? Was passiert, wenn wir arbeitslos werden? Das Dorf ist voll von Männern, die außer dann am Vormittag im Wirtshaus mit dem Trinken zu beginnen, nichts zu tun haben, weil auch hier die Schokoladefabrik seit längerem geschlossen ist. Es spinnt sich eine Liebesgeschichte an, eine zögerliche mit einem Mann, das ist ein bisschen so die Kontrastfigur, der zwar gerade auf Rehab ist und einen Herzinfarkt hatte, gleichzeitig aber auch quasi beim Lotto ein Jahreseinkommen gewonnen und der so verglichen mit der doch irgendwie beladenen Protagonistin ein sehr aktiver, fast ein bisschen ein Bruder Leichtfuß ist, der sich denkt, naja, warum siedle ich mich jetzt hier nicht an? Es ist eine Wiederbegegnung mit dem Ort der Kindheit, der auch was Bedrückendes hat. Gleichzeitig ist es sehr humorvoll mit einer subtilen Komik. Ich lese vielleicht, damit man auch ein bisschen was von dem Stil im Ohr hat, einen Absatz vor. Das handelt von der Rückkehr dieser jungen Frau in ihr Dorf. Neubaucluster, die in Schweinchenrose in den Nadelwald hinaufkriechen. Linke Hand auf der Anhöhe die Bezirkshauptstadt mit ihrem Dom, Fabrikhallen, Firmengebäude, Autohäuser, der Russenfriedhof und die brachliegenden Hügel und Wiesen rundherum. Die hässlichen Schriften auf den Firmengebäuden, Autoteile, Reifen, Farbe, Lacke. Alles ist zweckmäßig, jeder Anflug von Schönheit ist schwul, alles Liebe weinerlich. Das zweite Buch ist ein Sachbuch, stammt vom Germanisten und Romanisten Uwe Neumar, ist bei C.H. Beck erschienen und nennt sich Das Schloss der Schriftsteller, Nürnberg 46, Treffen am Abgrund. Es geht darin um den Kriegsverbrecherprozess gegen die Hauptverbrecher des nationalsozialistischen Regimes, der zwischen November 45 und Oktober 46 in Nürnberg stattgefunden hat. Prominentester Angeklagter, der sich dann durch Suizid mit einer Zyankali-Kapsel dem Urteil entzogen hat, war Hermann Göring, der ist gewissermaßen der Star der Veranstaltungen. Das titelgebende Schloss, das im Besitz der Familie Faber-Castell ist, dieser Bleistift-Industriellen, ist das Pressequartier und da drücken sich einige der prominentesten Schriftsteller der damaligen Zeit quasi die Klinke in der Hand, also dazuzählen. Zum Beispiel Erich Kästner, John Dos Passos, Erika und Goloman, Martha Gellhorn, die zweite Ehefrau von Ernest Hemingway und damals die berühmteste Kriegsberichterstatterin der Welt und einige journalistische Zelebritäten, deren Namen heute vielleicht nicht mehr geläufig sind. Das Ganze hat auch so einen bisschen einen Klatsch- und Tratsch-Aspekt, also da hat er sichtlich Freude an der Kolportage, wer da mit wem, welche Verhältnisse eingegangen ist. Es gab Party und das Ganze vor der Kulisse einer vollkommen zerbombten Stadt, deren Bevölkerung hungert, dezimiert wurde und zum Teil einfach wirklich in Ruinen lebt. Und das ist jetzt eigentlich sozusagen das große Thema, das als ein Stück Mediengeschichte auch verhandelt wird. Es ist die Geburtsstunde des Systems des Simultandolmetschens, also die saßen alle mit Kopfhörern dort und konnten die Kanäle wechseln. Die große Frage ist, was ist los mit den Deutschen? Haben die einen Volkscharakter? Also es gibt Journalisten, die sind der Auffassung von Luther über Hegel, führt es eigentlich eh schon direkt zu Hitler. Und dann gibt es die andere, viel kleinere Fraktion, die sagt, nein, also man muss unterscheiden zwischen Tätern und Opfern. Und es ist ein sehr dichtes, wie gesagt, auch zum Teil etwas aufgemascheltes, aber wahnsinnig interessantes Buch, wo man über die Zeit und die Protagonisten, die da übereinander über den Weg laufen, unter anderem der spätere Bundeskanzler Willy Brandt, der als norwegischer Staatsbürger dort anwesend ist, da erfährt man sehr, sehr viel darüber.
Vielen Dank für die Tipps. Und nun liest uns Gertraud Klemm eine kurze Stelle aus ihrem Buch Einzeller, erschienen bei Grimey und Schieriau, vor.
Simone Februar. An den Kleinigkeiten merkt man zuerst, dass man sich ein Arschloch zum Zusammenleben ausgesucht hat, schreibt Simone. Bei mir war es das Klopapier, für das Jürgen sich einfach nicht zuständig fühlte. Wie oft ich zum Improvisieren anfangen musste, während Hanna im Stubenwagen brüllte und mit heruntergelassener Hose auf der Suche nach Taschentüchern durch die Wohnung watscheln, weil Jürgen, der pedantische Auswischer, schon wieder nichts als eine leere Klorolle für mich übrig lassen hatte. Sie schreibt es auf, auch wenn es peinlich ist. In einem Vortrag mit dem Titel »So wird es nie was« muss auch so etwas drinnen stehen. Eine Kleinigkeit, die flott zu einer Ungeheuerlichkeit anschwellen kann. Simone muss diese in ihrem Text erwähnen, wie sie mit Wochenfluss und Brechdurchfall angeschissen und vollgekotzt völlig übernachtig durch die Wohnung tappte, stolperte und der Länge nach aufschlug und alles nur deswegen, weil der Kindsvater sich um sowas Banales wie das Nachlegen einer Klorolle nicht kümmern kann. So wie sie sich darum gekümmert hatte, 3 Tage zuvor, als er mit Darmgrippe über dem Klo hing, weil Frau das gelernt hat, das Kümmern, Mann aber nicht. Das ist es, was in den Schulen gelehrt werden sollte, findet Simone. Wahrheiten, die diese jungen Studentinnen, vor denen sie sprechen wird, nie gehört haben. Warnungen vor dem, was da auf sie zukommt, wenn ein Teil der Gesellschaft nur gibt und der andere nur nimmt. Ganz normaler Alltagsfeminismus, das ganz banale Private, das hochpolitisch ist. Nicht diese abgehobenen Debatten um Transrechte und Sexarbeit. Auch alles wichtig, denkt Simone. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass all diese jungen Frauen mal Kinder kriegen und mit Brechdurchfall vor einer leeren Klorolle stehen, ist nun mal höher, als dass sie ihr Geschlecht wechseln oder selbstbestimmt gegen Geldschwänze lutschen. Kann sie das so sagen? Natürlich nicht. Sonst ist sie gleich unten durch. Sie spürt, wie der Denkfluss in ihrem Kopf sich staut, verzweigt und schließlich stockt. Diese Ahnengalerie hinter ihr, die ist ja schön und gut, aber dort, wo sie den Jesus von der Wand genommen haben, ist ein Schatten zurückgeblieben, den sie übermalt haben, der Simone jedoch an etwas erinnert. Daran, dass sie den Herrgottswinkel neu befüllen wollte. Aber womit? Sie war letzten Samstag auf einem Flohmarkt und hat gesucht und gesucht nach etwas, das Jesus das Wasser reichen kann. Etwas, das schützt, tröstet, Mut macht und auch mal um Hilfe gebeten werden kann. Haben Sie etwas, das in einen Herrgottswinkel passt, außer Jesus? Etwas Weibliches? Hat sie einen durchfahrenen Antiquitätenhändler gefragt. Eine Mutter Gottes, habe ich, hat der zufrieden geantwortet. Nichts Christliches, hat Simone entgegnet.
Das war's auch schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Mein Gast war Gertraud Klemm mit ihrem neuen Buch Einzeller, erschienen bei Krimer und Scherio. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at/buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Und bitte kaufen Sie sich das Buch in der Buchhandlung Ihres Vertrauens. In 2 Wochen gibt es eine neue Folge vom Podcast. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.